Wir lesen weiter in dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 54 bis 62. Lukas 22 von Vers 54. Sie ergriffen ihn aber, nämlich Jesus, und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von fern. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Er sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen ja heute im Anschluss wieder das Abendmahl miteinander feiern. Und dabei erinnern wir uns in besonderer Weise der Leiden im letzten Lebensabschnitt unseres Herrn Jesus Christus, aber auch des Versagens der Menschen, die damals um ihn waren, die ihn erlebten, die seine Hilfe erfuhren, die ihn begeistert zujubelten und ihm dann zum Schluss den Tod wünschten. Das Schlimmste aber für Jesus war wohl, dass ihn seine Vertrautesten, seine Nächsten, gerade dann, als es darauf ankam, schmählich im Stich ließen. Heute Morgen soll uns nun ganz speziell das Geschehen an einem besonderen Ort damals beschäftigen, nämlich das, was im Hof des Hohen Priesters geschah. Wir haben es ja gelesen. Es war ein Hof, wie so viele damals in Israel. Und doch war er kein gewöhnlicher Ort. Denn hier geschah das, was uns als die Verleugnung des Petrus bekannt ist. Hier wurde ein Mensch, der jahrelang mit Jesus wandelte und unzertrennlich mit ihm verbunden war, bloßgestellt und zu Fall gebracht. Aber wir wollen uns mit diesem Fall heute Morgen nicht so beschäftigen, dass wir das Verhalten des Petrus kritisieren und über ihn den Kopf schütteln und sagen, wie konnte der nur? Nein, wir wollen darüber so sprechen, um im Hintergrund die Möglichkeit zu erkennen, dass so etwas auch uns jederzeit passieren könnte. Dass auch wir uns so verhalten könnten, wenn es einmal bei uns darauf ankäme, treu und unerschütterlich zu Jesus zu stehen. Wir haben ja anhand der Apostelgeschichte bei der Betrachtung der Geschehnisse in der Urgemeinde erkannt, wie wichtig es auch für uns ist, uns auch entgegen aller Widrigkeit zum Namen Jesus zu bekennen und ihn zu verkündigen. Auch wenn es Überwindung kostet, weil die meisten Menschen nichts vom Namen Jesus wissen wollen, ist es uns dann peinlich, diesen geächteten Namen zu nennen? Oder ist es für uns ganz selbstverständlich, immer wieder von Jesus zu reden und von dem, was er für uns getan hat? Selbstverständlich waren die Menschen, die hier Petrus gegenübertraten, Werkzeuge in Satans Hand. Satan aber ging es darum, wenn er Jesus schon nicht zum Abfall bewegen konnte, so schlug er ihn nun den Hirten, damit er die hirtenlose Herde zerstreuen und ihr schaden konnte. Nicht umsonst hat Jesus vorher zu den Jüngern sagen müssen, Satanas hat euer begehrt, um euch zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Es scheint so, als sei hier Petrus durch das Sieb gefallen. Und wenn Petrus, dem der Herr es bestätigte, dass er der Fels sei, schon so tief fiel, wie viel mehr stehen dann wir in der Gefahr, dass wir in der Gluthitze der Versuchung auch auf der Strecke bleiben? Wahrhaftig, wir können diese Geschichte hier nicht so hören, als ginge sie uns nichts an, als würde sie uns nicht berühren. Und deshalb sollten wir ruhig einmal überlegen, ob wir nicht auch im übertragenen Sinn im Hof des Hohen Priesters unter ähnlichen Umständen zu finden oder anzutreffen wären. Denn der Hof des Hohen Priesters hier ist ein Ort, der eine starke Anziehungskraft hat für viele Menschen. Hier finden sich alle zusammen, die die Macht haben und den Ton angeben. Menschen sind hier zu finden, die für ihr Leben nur das Heute anerkennen und die Fülle der lustvollen Möglichkeiten im Heute bis zum Äußersten ausschöpfen. Auch wenn diese Menschen hier sehr verschiedenartig sind, auch in ihrem Denken und ihrem Handeln, in einem sind sie sich doch einig. Dieser Jesus ist für sie ein recht unbequemer Mann. Auch ihre Lebensweise spricht dafür, ihn abzulehnen. Ihre Interessen sehen sie durch ihn verneint und abgelehnt. Sie sehen ihre Ehre geschmälert, ihr Einkommen gemindert. Auch ihre mit so viel Mühe gepflegte Frömmigkeit ist so unbedeutend und geringwertig geworden. Und das alles ist Grund genug für sie, diesen Jesus restlos und konsequent abzulehnen und seine Wunder und Zeichen als satanisch zu verdächtigen und seinen Anspruch, der Sohn Gottes und der verheißene Messias zu sein, als furchtbare, todeswürdige Gotteslästerung zu erklären. Ihr Urteil über ihn ist schon lange fertig. Hier braucht es nicht mehr mit Hilfe ihres Gewissens erst gefunden zu werden, denn das ist in Bezug auf Jesus schon längst abgestumpft. Bei ihnen gilt nur ihre eigene Gottesvorstellung, die nicht auf Jesus passt. Sie wollen einen menschlichen Messias, nämlich einen solchen, der ihnen ähnlich ist. Sie wollen einen politischen, der mit der Masse der Unzufriedenen umzugehen weiß. Einen Messias, der ihnen Versprechungen macht. Versprechungen für ein gutes Leben schon auf dieser Erde. Dass sie sich hier wohlfühlen und nicht erst in der Ewigkeit. Der Messias, den sie gerne hätten, darf auch bestechlich sein. Er darf Schwächen und Mängel haben, warum auch nicht. Und er sollte auch etwas von ihnen abhängig sein. Er sollte mindestens um ihre Stimme werben. Auf alle Fälle sollte er in wichtigen Fragen auf sie hören. Er sollte ein Mensch sein, den man verstehen und deshalb auch vorausberechnen kann. Und weil das bei Jesus nicht möglich ist, ist er ihnen unbequem. Und bei aller menschlichen Sympathie doch unsympathisch. Der Hof des Hohen Priesters ist der Ort der Massen und auch der Ort der Menschen, die ihr Mäntelchen nach dem Wind drehen. Der Hof des Hohen Priesters ist auch ein Sammelplatz der vielen kleinen, abhängigen Menschen. Hier sind die vielen, die es sich nicht leisten können oder mögen, eine eigene Überzeugung und einen steifen Rücken zu haben. Denn das könnte so leicht ihrem Fortkommen hinderlich sein. Sie müssen immer genau hinschauen und genau hinhören auf die Leute des Wissens, der Macht und des Geldes, um so ja richtig auszusprechen, was sie denken. Und viele sind da, die einfach da sein und gehorchen müssen, ohne lange nach Recht oder Unrecht zu fragen, ohne sich viel um Verantwortung jetzt oder später kümmern zu können. Denken und fragen ist nun nicht einmal ihre Sache. Die meisten Menschen hier haben eines gemeinsam, dass sie sich nicht um Jesus kümmern. Auch nicht um das gewaltige Heilsgeschehen, das dicht an ihnen vorbei geschieht. Für sie ist Jesus einfach ein Unbekannter. Einer, der sie einfach nicht berührt, der sie kalt lässt. Außerdem gilt für sie in dieser Beziehung einfach die Meinung ihrer Brotgeber. Und die halten nichts von Jesus, also hat Jesus auch für sie nichts zu bedeuten. Ja, und da ist da noch ein Feuer auf diesem Hof. Denn es ist ja Nacht, dunkel, drohende, kalte Nacht. Seine Flammen geben ein merkwürdiges, flackerndes Licht, in dem die Gestalten und Gesichter sich fortwährend zu verändern scheinen. mit gespenstigen, riesenhaft verzerrten Schatten versieht es alle, die in seiner Nähe sind. Es ist alles veränderlich und unbeständig, so unbeständig eben, wie nur ein Mensch sein kann. Viel beißender Rauch geht von diesem Feuer aus und auch ein wenig Wärme. Müde, frierende Menschen drängen sich hier zusammen, wollen sich in der Nähe des Feuers ein wenig aufwärmen, ein wenig die Langeweile vertreiben und auch ein bisschen Gesellschaft haben und miteinander plaudern. Etwas Sensationelles gibt es ja immer. Für sie ist die Passion Jesu ja auch nur Theatron, wie die Hebräer sagen. Ein Schauspiel. Ergreifend, rührend zwar, aber ohne Wirkung. Ohne Wirkung zumindest für sie als die Zuschauer. Nun ist aber der Hof des Hohepriesters und das Feuer, das dort brennt, auch die Stätte, die Petrus, der Jünger Jesu, aufgesucht hat. Die anderen Jünger waren alle geflohen. Aus der Parallelstelle im Johannesevangelium erfahren wir, dass auch Johannes mit Petrus gegangen war. Denn er war ja bei dem Hohenpriester bekannt und seine Anwesenheit hier war weiter nicht auffällig. Doch Petrus war hier unbekannt. Und trotzdem, dass Johannes bei der Türhüterin für ihn bat, dass er hereingelassen wurde, er war ein Fremdling, ja ein Fremdkörper hier. Es hat ihn ja auch kein Auftrag seines Herrn an diesen Platz gewiesen. Gerade im Reich Gottes wirkt es sich oft recht tragisch aus, wenn man etwas ohne Auftrag des Herrn tun möchte. Es gibt ja viele Beispiele, wie Menschen ohne Auftrag Seelsorge geübt haben und dabei jämmerlich versagten. Oder wie man meinte, im Auftrag Jesu bösen Mächten zu gebieten und dabei erleben musste, dass man von diesen Mächten nicht ernst genommen wurde und dann selbst Schaden nahm. Haben wir zu einer Aufgabe keinen Auftrag, dann müssen wir die Finger davon lassen, sonst verbrennen wir sie. Und im Nachhinein können wir ja jetzt sagen, für Petrus wäre es ja auch besser gewesen, wenn er um diesen Hof des Hohen Priesters einen großen Bogen gemacht hätte. Aber Petrus war ja ein Draufgänger. Er hat ja, wie wir vorher gelesen haben, dem Herrn unumwunden gesagt, dass er auch durch Gefängnis und Tod zu seinem Herrn halten würde. Und das war ihm in jedem Augenblick bestimmt ganz ernst. Und noch bei der Gefangennahme Jesu schlug er mit dem Schwert rein. Und er hätte gewiss ein blutiges Gemetzel ausgelöst, wenn der Herr nicht eingegriffen hätte. Warum sich der Herr dazwischen gestellt hatte, war ja dem Petrus ein Rätsel. Und das enttäuschte ihn auch. Aber er wollte unbedingt sehen, was sie nun mit seinem Herrn anstellten. Vielleicht konnte er ihm doch noch nützlich sein. Vielleicht hat er so gedacht. Und doch muss man sich fragen, was will Petrus hier auf dem Hof des Hohen Priesters und am Feuer fremder Knechte? Will er hier von den Wundern und von den Heilungen seines Herrn sprechen? Von seiner Macht über die Dämonen und über den Tod? Will er hier sein Bekenntnis erhärten? Unbekümmert, was auch daraus werde. Unerschrocken es aussprechen, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ja, das hätte er sagen sollen. Er hätte es laut und machtvoll mit der Stimme eines Heroldes sagen sollen, Jesus ist der Christus. Er hätte das sagen sollen, was er dann zu Pfingsten mutig ausgesprochen hat. Eure Väter haben schon die Propheten getötet. Wollt ihr es ihnen nachmachen und sogar noch euren Messias, den Sohn Gottes, ermorden? Das hätte man hier laut in die Nacht hineinschreien müssen. Das hätte Petrus, wenn er schon hier war, in aller Deutlichkeit aussprechen müssen. Dazu war er doch der richtige Mann, der mutige, der unerschrockene Petrus. Und vielleicht will das Petrus ja auch, bevor er durch den Torbogen in den Hof des Hohen Priesters geht. Vielleicht will er auch nur seine Treue bezeugen, so wie er es kühn im Jüngerkreis ausgesprochen hat, und hier mit seinem Herrn sterben. Gewiss, das alles mag er wollen, eben noch gewollt haben, bevor die Nacht hereinbrach, denn er ist ja Petrus, der Felsenmann. Aber will er das alles auch wirklich? Und will er es noch zu dieser Stunde? Zu dieser Stunde der Nacht, jetzt und hier an diesem Feuer? Will er das alles wirklich hier auf dem Hof des Hohen Priesters und vor diesen Menschen, den Feinden Jesu, er, Simon, Jonas Sohn? Aber warum sind wir so oft im Hof der Christusfeinde? Was wollen wir dort? Ja, was will, was tut ein Jünger Jesu überhaupt an einem solchen Ort, wo man seinen Herrn so beschimpft und schmäht, wo man seinen Herrn nur mit satanischem Hass begegnet und nach Gründen sucht, dass man ihm das Leben absprechen kann? Sind wir auch oft dort anzutreffen, wo man keine Jünger Jesu antreffen sollte? Bilden wir uns nichts ein, dass wir überall ein Zeugnis von Jesus sein können? Es gibt Plätze und es gibt Gelegenheiten, die wir unter allen Umständen meiden sollten. Wenn sich je ein Christ an einem Ort verirrt, wo er als Jünger Jesu nichts zu suchen hätte, da kann er sicher sein, dass die Welt ihn darauf aufmerksam macht und ihm unmissverständlich erklärt, er gehöre nicht hierher. Jene Magd machte sich ihre Gedanken über Petrus, als sie ihn am Feuer in dieser Gesellschaft sah, in der er ein Fremdkörper sein musste. Wie es ein jeder andere Mensch auch tut, der einen Jünger Jesu in einem solchen Kreis von Menschen antrifft. Und dieser Magd spricht diesen Gedanken aus, laut und deutlich, viel zu laut und viel zu deutlich für diesen Mann am Feuer. Dieser war auch mit ihm. Unbewusst und ungewollt ist sie, diese Magd des Hohen Priesters, hier von einem Höheren in Dienst genommen worden, dessen Macht keine Grenzen hat, dessen Willen sie alle erfüllen müssen. Und deshalb wird auch auf dem Hof des Hohen Priesters, wo er sich auch gerade befinden und welchen Namen er auch tragen mag, stets ein Mensch sein, der den Jünger Jesu dort erkennt, der scharf hinsieht und noch schärfer, messerscharf, schneidend zu seiner Beschämung und Bloßstellung es dann ausspricht, dieser gehört auch zu ihm, dieser war auch mit ihm, dieser war, so sagt sie, und mag in diesem Augenblick und im Dienst des Herrn, dessen Auftrag sie jetzt eigentlich ausrichtet, die feine Grenzlinie deutlich sehen, deutlicher als der Mann dort, der diese Grenzlinie überschritten hat, um am Feuer der Feinde Jesu ein wenig Wärme für sich zu suchen. Dieser war doch dort am Jordan. Dieser war doch dort am See Genezareth. Dieser war doch dort auf dem Berg der Verklärung mit Jesus zusammen. Dieser war vor einigen Tagen noch beim Einzug Jesu in Jerusalem. Dieser war gestern noch bei ihm im Garten Gethsemane. Aber jetzt? Ja, darauf kommt alles an. Jetzt. Was ist jetzt mit ihm los? Was ist jetzt mit mir los? Die Frage ist nicht die, ob du einmal mit Jesus gewandelt bist, ob du dich einmal zu ihm bekehrt hast, ob du einmal bewusst Ja zu ihm gesagt hast, ob du dich einmal ganz ihm zur Verfügung gestellt hast, ob du ihn einmal geliebt hast. Die Frage geht nicht nach deiner Vergangenheit, sondern nach deiner Gegenwart. Wo bist du jetzt? Wo stehst du jetzt? Auf fremdem Platz, am fremden Ort, ohne Auftrag, in der Gesellschaft und Gemeinschaft der Feinde Jesu? Wo du jetzt bist, das entscheidet über das Gestern, wo du warst. Vielleicht meint jemand, er könnte, wenn er in böser Gesellschaft sitzt und verkehrt, diese durch seine Gegenwart verbessern, sie auf andere Gedanken bringen. Aber das wäre nur dann möglich, wenn einen der Herr selbst dorthin stellt, wenn er einen dazu beauftragt, sonst nicht. Sonst gilt der Spruch, schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Nicht umsonst sagt deshalb Gottes Wort, und das ist auch die Regel, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Wir fragen uns nun, hat sich denn alles gegen den Jünger Jesu im Hof des Hohepriesters verschworen? Ja, hat Gott selbst Spötter und Feinde zu seinen Dienern gemacht? Einmal und wieder, dreimal wird Petrus so gestellt, in Verlegenheit gebracht, zur Antwort gedrängt. Ja, am Feuer im Hof des Hohen Priesters gibt's noch Sensationen. Da ist etwas los. Petrus fing an, laut der Parallelstelle, sogar sich selbst zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und diese Formulierung ist verächtlich gemeint. Wie im Deutschen das Mensch eine Herabsetzung ausdrückt, so kann in der Sprache Jesu der Hinweis, der Mensch, diesen Menschen, wie es im Matthäus-Evangelium heißt, einen sehr demütigenden Beigeschmack haben. So also spricht Petrus von seinem Herrn, wenn gesagt wird in Matthäus 26, er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Da heißt es eigentlich, Petrus will in den Bann getan werden, wenn er Jesus kenne. Und der Bann bedeutete den Ausschluss aus der Synagoge, Ausschluss aus der jüdischen Kirche. Dieses Herabrufen des Bannes ist beinahe prophetisch, wie ein Ausleger meint. Die Jünger Jesu wurden später tatsächlich in den Bann getan. Die jüdische Synode von Jamnia 96 nach Christus verfluchte alle Christen. Und wenn die Urchristengemeinde anfangs noch in den Tempel ging, wurden sie später herausgeworfen. Doch nun erleben wir plötzlich, wie der Herr verschiedene Mittel anwendet zur Zurechtbringung seines Jüngers. Das eine ist der Hahn und das andere der Blick Jesu. Zunächst einmal zum Hahn. Er krähte so laut, dass der Mann am Feuer wie aus einem schweren Traum erwachte und sich verstört umsieht. Und während Petrus noch in der Gesellschaft des Feindes ist, vernimmt er unüberhörbar, ja gellend, schrill, unwiderstehlich die Stimme seines Gewissens, die durch den Hahnenschrei aufgeweckt ihn mahnt. Was suchst du hier in der Gesellschaft der Feinde Jesu? Was hast du gesagt? Du kennst ihn nicht. An einer Stadt hast du sogar erklärt, mit ihm nichts zu tun zu haben. Ja, sogar verflucht, den Bann auf dich herabgerufen hast du als Zeichen dafür, dass du mit jenem blutenden Mann mit der Dornenkrone nichts gemeinsam hast. Und keiner hat dich dazu gezwungen, ihm abzuschwören. Dabei wollte man dich gar nicht ans Kreuz schlagen, auch nicht auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ein solcher Mensch bist du also, Petrus. Was hat dir Jesus Übles getan? Hast du je Mangel gehabt bei ihm? Der krähende Hahn ruft das Wort Jesu Petrus in Erinnerung, das wir vor dem Gebet gehört haben. Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und das ist gewiss eine Gnade, liebe Brüder und Schwestern, dass Petrus sich des Wortes Jesu erinnert. Worte Gottes, Worte der Bibel, die wir einmal gelernt haben, können lebensrettend und lebenswendend für uns sein. Genauso ist auch Gottes Wort für uns in diesem Leben so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir es lesen und hören und dass wir uns daran erinnern. Petrus erinnerte sich plötzlich der Worte Jesu an ihn. In diesem Augenblick wird ihm klar, sein gedemütigter Herr, der scheinbar hilflos und gefesselt ist, angespuckt, geschlagen und verhöhnt, behält doch Recht. Denn sein Wort ist ein ewiges Wort. Sein Wort ist ein Wort des Lebens. Und es ist gut, dass im Hof des Hohepriesters sich nicht nur Menschen befinden, die voller Hass und Ablehnung sind. Nein, hier ist auch dieser Jesus von Nazareth, unser Retter und Erlöser, der sich anschickt, für uns, für mich und dich zu sterben. Auch er ist an diesem Ort. Auch wenn er nur als der Allerverachtetste und Unwerteste da ist, als der, wie ihn Jesaja beschreibt, von Menschen, sogar von seinen Treuesten verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, geschlagen und niedergebeugt. Auch wenn wir oft das Angesicht vor ihm verbergen und schwören, ich kenne ihn nicht, er ist da und er muss da sein. Denn das gehört zu seinem Auftrag, den er erfüllen muss. Es gehört auch zu der Entscheidung, die Menschen hier über ihr Schicksal treffen müssen. Und es gehört auch zu seinem Dienst, den er gerade hier einem Jünger tun muss. Einem Jünger, der sich letztlich doch gutmeinend hier verirrt hat, hier verloren hat. Letztlich zog es ihn doch hierher, weil Jesus da war, den er liebte. Und er wäre auch verloren an diesem Ort, wäre Jesus nicht hier. Und darum heißt es nun, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. An diesem Ort erkannt werden von denen, die dorthin gehören, von ihnen angesprochen werden, auf das Innerste der Seele gefragt werden nach der Zugehörigkeit zu Christus, ist das nicht beschämend, demütigend genug? An solchem Ort aber und mitten beim Fluchen und beim leichtfertigen Schwören von einem Blick Jesu getroffen zu werden, wer kann das aushalten? Wer dann nur noch ein wenig Selbstachtung hat, wer noch ein wenig Liebe hat zu diesem Jesus und wer es auch nur so wenig wie ein verglimmendes Fünklein am Docht, wird er unter diesem Blick auch nur noch einen Augenblick auf dem Hof des Hohen Priesters und in unwürdiger Gesellschaft verweilen wollen? Wird er jemals diesen Blick vergessen können? Jemals wieder Lust verspüren, diesen Platz noch einmal aufzusuchen? Bei einem deutschen Maler namens Sterberg saß ein armes böhmisches Zigeunermädchen von seltener Schönheit. Der Maler war bestrebt, ihr hübsches Gesicht auf die Leinwand zu bannen. Während die Kleine nun Tag für Tag still dazusitzen hatte, entdeckte sie in einer Ecke das noch unvollendete Gemälde von der Kreuzigung Jesu. Sie fragte den Maler, wer denn dieser böse Mensch da sei und was er Böses getan hätte, dass er solches büßen müsse. Der Maler war erstaunt über so viel Unwissenheit und erzählte ihr, dass der ans Kreuz genagelte Mann keineswegs schlecht, sondern besser als alle guten Menschen der Welt sei. Und er erzählte ihr die Geschichte von Jesus. Und nun musste er immer wieder davon erzählen. Und er tat es recht unwillig, denn er selbst hatte kein Verhältnis zu Jesus. Schließlich meinte das Zigeunermädchen zu ihm, eigentlich müssten sie ihn doch lieb haben, wenn er für sie gestorben ist. Und diese Bemerkung ließ den Maler nicht mehr los, bis er sich zu Jesus Christus bekehrte. Und dann ging er ans Werk und vollendete sein Bild vom Gekreuzigten. Und dieses Bild kam nach Düsseldorf in eine Bildergalerie, wo der Maler sein Zigeunermädchen wieder antraf. Meister, starb er auch für die armen Zigeuner? So fragte sie ihn weinend. Und nun konnte er ihr wieder vergelten und sie zu Jesus führen. Als sie einige Wochen später in ihrem Zigeunerlager starb, da ging sie in Frieden zu dem, der auch für sie, die Zigeunerin, gestorben war. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Jetzt kommt erst der bekanntere Teil, den ja die meisten sicher von euch kennen. Nach Jahren betrachtete ein junger Graf dasselbe Bild, das auch auf ihn einen großen Eindruck machte. Der Blick Jesu durchdrang ihn, dieser Blick des leidenden Herrn. Und es war ihm, als würde Jesus zu ihm sagen, das tat ich für dich, und was tust du für mich? Zinzendorf, so hieß nämlich dieser junge Graf, war von diesem Blick Jesu ins Tiefste getroffen. Von diesem Augenblick an weihte er sich selbst dem Dienste Jesu. Und er wurde der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, die sehr viele Missionare in die ganze Welt ausgesandt hat. Petrus wurde vom Blick des Herrn überführt. Er kannte ja seinen Herrn. Durch den Hahnenschrei wurde ihm auch in Erinnerung gerufen, welche hochtrabenden Versprechungen aus seinem Munde kamen und was Jesus ihm daraufhin geantwortet hatte. Jesus hatte ihn besser gekannt, als er sich selbst kannte. Petrus konnte nicht anders. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Nun, der Hof des Hohen Priesters, die Menschen und das Feuer sind auch heute noch da und immer ganz nahe am Weg der Jünger Jesu, an deinem und an meinem Weg. Der Christ in Bunyans Pilgerreise ist auf dem Weg zur ewigen Stadt. Links und rechts von ihm sind wilde Tiere, brüllende Löwen, die ihn zerreißen möchten. Er hat furchtbare Angst. Endlich sieht er, dass die Tiere ihm gar nichts antun können, wenn er unbeirrt auf seinem schmalen Pfad bleibt, denn die Löwen sind angekettet. Sie können ihm nicht zu nahe kommen, wenn er nicht von seinem Weg abweicht. Der Feind hat keine Macht über uns, wenn wir auf dem vom Herrn gewiesenen Weg bleiben, wenn wir weder rechts noch links abweichen. Aber wehe uns, wenn wir vom Weg abkommen, wenn wir unbeauftragt in die Höhle des Löwen gehen, wenn wir uns in den Machtbereich des Bösen begeben. Dabei spielt es gar keine Rolle, wenn wir es auch in allerbesten Absicht getan haben. Dann und wann verirrt sich auch heute noch ein Petrus in den Hof des Hohen Priesters, in die Höhle des Löwen, in den Machtbereich des Bösen. Und dort wird er von Menschen getroffen, die ihn kennen. Und vom Hahnenschrei, aber auch vom Blick Jesu, müssen wir uns dann nicht sagen, wie Paul Gerhard in seinem Lied, das wir noch anschließend singen wollen, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget und das betrübte Marterheer. Petrus fand wieder zum Auferstandenen. Der Verklärte begegnet ihm nach seiner Auferstehung nicht im Hof der Gottlosen, nicht in der Gesellschaft der Bösen, nicht dort, wo die Spötter sitzen, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen. Die Passion ging nicht an Petrus vorbei, sondern Christus nahm ihn mit in sein Sterben und Auferstehen. Wie Paulus der Verfolger, so war auch er der Verleugner jetzt in Christo Jesu, unserem Herrn. Und das ist eigentlich auch unser Trost, liebe Brüder und Schwestern, denn auch wir fehlen doch mannigfaltig. Auch uns trifft dann der Blick des Herrn, wenn wir uns im Hof des Hohen Priesters in böser, eines Christen unwürdigen Gesellschaft befinden. Wohl uns dann, wenn uns dieser Blick des Herrn wie ein Schwert trifft, das sich durch unsere Seele bohrt. Und wohl uns, wenn dann unser Gewissen schlägt, wenn ein Wort des Herrn uns trifft und uns zur Umkehr ruft, wenn wir dazu gemahnt werden, die Gesellschaft der Spötter, die Gesellschaft der Feinde Jesu zu verlassen und vom Hof des Hohepriesters zu fliehen. Denn ein Jünger Jesu gehört in die Gemeinschaft der Heiligen. Und die ist immer dort, wo Menschen in Jesu Namen zusammenkommen, um den Herrn zu loben, um ihm zu danken und um ihn anzubeten. Und dazu sind wir auch heute hier und erinnern uns im Besonderen des Leidensweges unseres Herrn, was er für uns erduldet hat. Wir erinnern uns daran, dass er seinen Leib am Kreuz für uns geopfert hat und dass er sein Blut für uns vergossen hat. Im Geiste sehen wir sein geschundenes Angesicht und Jesu traurigen, mahnenden und doch so liebevollen Blick, der uns zurechthelfen will. Dass wir doch auch wie Zinzendorf vom Blick des Herrn getroffen uns vom Neuen ganz dem Herrn hingeben und ihn über alles lieben und ehren, ihn, unseren Herrn Jesus, bezeugen. Und so wie wir das jetzt auch tun wollen, durch die Gemeinschaft am Mahl des Herrn seinen Tod verkündigen, bis er kommt. Amen.